Es ist der 25. April. 25. April 1831 war ein sehr wichtiges Datum. Da wurde am Südufer Bodensee die erste liberale Verfassung der Schweiz beim Volk angenommen. Und das wurde dann später zu dieser sehr bekannten 200-Jahr-Rhetorik. Also wir haben zum Beispiel, ich mache nur zwei Beispiele, aber zum Beispiel 1789 Demo in Paris, französische Revolution. Genau 200 Jahre später. 1989 Demos in Berlin, diese deutsche Revolution. Und dann haben wir also eben dieses andere Datum, 1831, erste liberale Verfassung der Schweiz im Kanton Thurgau. Und dann ist ja eben 2031 diese Verfassung gekommen, die eigentlich dann den Bodensee als diese Administration gefasst hat. Also Bodensee-Administration, diese regionale. Und ja, also diesen Moment feiern wir da einfach immer wieder mit unseren Leuten. Wir haben einige hunderttausend Leute, die bei uns vorbeikommen. Organisation ist Wind der Freiheit, Sitz in Taipei. Die organisieren diese Touren. Und das gibt es schon ewig lange. Also ich meine, wir haben ja ganze Täler freigegeben für diese Touristenströme. Also die kommen zu uns. Das ist ja nichts Neues. Also sollen wir über Bregenzer Wald reden? Ja, nein, ich meine, diese ganzen Museen, die wir gemacht haben, wo wir gezeigt haben, wie wir Stoffe gemacht haben, wie wir unsere Trachten machen, das ist wunderschön. Ne? Und das ist natürlich stark ausgebaut worden. So, also ich will jetzt aber nicht auf diese, sondern ich bin also Schauspieler in dieser Truppe von Ideen und Ideale. Und das sind einwöchige Touren in der Regel, wo die wirklich einfach buchen, wie sind die Ideen und Ideale von Europa gewesen. Und die ziehen dann, also relativ schnell, die kommen über Venedig, über die Berge, es muss ein bisschen touristisch auch noch passen, kommen die dann hierher. Bei uns in Konstanz haben wir dann also diese Zeremonie, die geht etwa 40 Minuten und dann sind die wieder weg. Da komme ich also als in dieser Figur Thomas Bornhauser, eben das war dieses 1831, dieser, das war ein Student, der ist nach Zürich studieren gegangen, der hat schon gewusst, dass die Professoren alles nicht verstehen, hat mal die Bücher ausgewechselt, so, also das waren so, die gab es später auch noch, solche Generationen von Studenten, die haben schon von Beginn weg gewusst, wie es eigentlich geht, die haben keine Professoren gebraucht, so. Also das ist diese Figur und als Thomas Bornhauser köpfe ich dann zuerst mal den König mit einer Guillotine, super Technik, also da geht wirklich ein Kollege von mir hoch, der kommt wirklich tschuff, das Ding runter, der Kopf fliegt wirklich weg, aber wir müssen das dann untertiteln für das chinesische Fernsehen, Kinder, es ist fake, also, aber es sieht also wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann vertreibe ich als nächstes den Papst aus der Stadt, also von unserem Platz. Und dann erkläre ich den Leuten, was Rechtsstaat, Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat ist. Das geht sehr schnell. Und nein, das ist wirklich sehr einfach. Also. Und ja, und dann machen wir natürlich Abstimmung. Also die Leute können sich dann aufstellen lassen, machen wir Parlament und so. So nach 40 Minuten geht das alles weg oder die sind dann weiter. Aber ja, natürlich, der König war nie in Konstanz und der Papst ja, also wurde wenigstens nicht aus der Stadt gejagt, also die waren ja schon in Konstanz, aber so. Nein, der Punkt ist also, es geht ja einfach darum, den Leuten die Ideen und Ideale, die wir in diesem Europa hatten, nahezubringen. Und dass jetzt das örtlich und geografisch und Hallihallo nicht so stimmt. Sie schauen so komisch. Also ich meine, nehmen wir das Beispiel mit der Antike. Das ist ja ganz ähnlich. Ne? Da haben wir Sokrates, da kommt ein bisschen Jesus rein, da haben wir Avicenna natürlich, wissen wir, Vorderorient. Und dann kommt, mein Gott, Riesendurchstand. Es ist einfach ein Feld. Es ist eigentlich wie eine Wunderkiste, wo man mal reingeht und so, ah, Platon, super, und was finden wir da noch? Oh, so, ne? Und das wird dann irgendwie zu einem Mix gemacht und das ist ein Boff, Antike. Und das ist natürlich für diese chinesischen Experten genau gleich gewesen mit Europa. Ich meine, man hat natürlich ganz wunderbare Ideale, Humanismus, Aufklärung, hallihallo. Und das stellen die halt so zusammen. Und ich glaube, wenn wir solche Touren machen, dann ist das, es ist total falsch, aber es ist nicht wirklich falsch. Also, Sie wissen, was ich meine. Also man kann es schon so darstellen. Und die bekommen also innerhalb von einer Woche bei uns, ich habe, glaube ich, vorgegriffen. Also ich wollte, man schwitzt in dem Teil, also auch deshalb. Und weil ich das heute Morgen auch schon den ganzen Tag getragen habe, habe ich. Nein, also ich wollte jetzt aus meinem Text. Also ich versuche ja in diesem Text, was im Büchlein ist, was Sie alle kaufen werden, dieses Europa als ein Museum zu zeigen. Europa hat sich gerettet in ein Museum und lässt sich besuchen. Hey, ich werde doch noch, also es freut mich, ich erweitere mein Repertoire, Sie können mich buchen, rebell.tv. Also gut, nein, ich möchte eigentlich jetzt weitermachen mit, eines ist einfach, wie ist es dazu gekommen? Also ich finde darüber, das habe ich vielleicht auch ein bisschen wenig ausgeführt im Buch, noch einmal darüber nach, wie ist es eigentlich gekommen, wie ist es möglich geworden, dass dieses Europa zu einem Museum geworden ist? Wie geht das? Der dritte Punkt wäre dann die Zeit, was wir schon ein bisschen gehört haben. Das finde ich zentral in dieser Überlegung. Das vierte ist dann das, was wir mit Familie haben, was wir im Titel so ein bisschen angetönt haben. Ich glaube, im Buch habe ich es deutlicher ausgesprochen, als ich es heute hier machen will. Aber ich habe den Eindruck, aufgrund der Reaktion, die ich bekommen habe vorab, dass es noch einmal gut ist, wenn ich diesen einen Aspekt noch einmal stärker betone und dann kommt der Schluss und dann sind wir fertig und dann, das geht keine Stunde, also machen wir sicher nicht. Es wäre schade für dieses Wetter und für diese Musik und hey, hier bin ich. Wo filmt denn der rum? Ich dachte immer, es gehe um mich. Ich habe das genossen für einmal. Redezeit, alle sind still und warten. Das ganz Komische, ich war noch einmal unten im Landesmuseum Hintermarlberg. Ihr lenkt mich ab mit diesem Lachen, weil dann habe ich immer, ich müsse das Wort erklären, muss ich es? Weil das Komische war ja einfach, also wie es Europa noch mit allem drum und dran gab, also wie die da noch rumgerannt sind und so, dann hat diese Region Vorarlberg geheißen, wurde ja aber verwaltet von Wien aus, was ja hinter, also ist ja klar. Und danach, wie es zur Verwaltung, so zu dieser Administrationsregion Bodensee gehört hat, heißt es Hintermarlberg. Also ich kann Ihnen die Geschichte nachher erzählen, ist belegt im Archiv unten. Aber es, also eben Hintermarlberg. Wenn Sie da ins Landesmuseum gehen, war ich noch einmal wegen verschiedenen Fragen zu diesem Thema. Und, aber eine Sache, weil eben eben Unterhaltung, ich dachte, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Und ich ging dieser Geschichte nach vom Dornröschen. Und ich dachte eben immer, Dornröschen sei eine Geschichte aus unserer Zeit. Der Punkt ist aber, ich konnte jetzt zeigen, Dornröschen haben die schon in Europa gekannt vorher, also wie die noch rumgerannt sind. Dornröschen ist eine bekannte Geschichte. Und Sie kennen diese Geschichte, Dornröschen, es war ein Königsstaat und hallihallo, sind eingeschlafen, aber oben, da im Turm oben, ist also diese Prinzessin und die lässt sich küssen, hallihallo. Und wenn man die geeignet küsst, kommt das wieder. Und das ist jetzt schon sehr interessant, diesen Umweg über dieses Märchen noch einmal zu bekommen und von daher, wenn man dieses Märchen begriffen hat und vielleicht eben auch die Ahnung bekommen hat, dass dieses Märchen gar nicht eben zurückschaut, eben Vergangenheit und all das Zeug, sondern weil wir ja heute wirklich die Gegenwart als, alles in der Gegenwart, war es eben vermutlich ein Märchen, was über die Zukunft gesprochen hat. Also gut, der Punkt war, ich möchte jetzt, weil ich mich hier verplaudere, nicht auf die einzelnen, können wir vielleicht eine Frage noch, was waren so die einzelnen Punkte, die so schwierig geworden sind in diesem Europa? Die lasse ich jetzt mal außen vor, sondern gehe eigentlich gleich darauf ein, wie hat man darauf reagiert? Und interessant ist, man hat eigentlich klassischerweise reagiert einerseits mit Aggression und andererseits mit Depression. Und beide Elemente sind extrem relevant für das, wie wir heute leben. Die Aggression ist natürlich einfach gewesen, also dieser Stress, was ich ja eben wieder angetönt habe, hat viele Leute wirklich aggressiv gemacht. Es ist wirklich zu Anschlägen gekommen. Es war eine ganz schwierige Zeit. Am Anfang hat man dann gesagt, ja, das sind religiöse Gruppen und Hallihallo. Bald hat man aber gemerkt, das stimmt eben nicht so. Es sind auch ganz normale, sag ich mal, Leute, die plötzlich, wo haben sie Anschläge gemacht? Natürlich in den Zentren, wo viele Leute sind, das ist ganz einfach. Schmutzige Bomben, ich erzähle das eine Beispiel im Buch, schmutzige Bomben, es ist extrem einfach, das Zeug einstreichen, durch die Straße gehen, das Zeug einer Katze an den Schwanz binden, durch die Straße gehen, es war ziemlich schlimm. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen, aber ich würde sagen, auch dieser Teil, wie die Leute sehr aggressiv reagiert haben, hat natürlich bewirkt, dass wir ganz anders gewohnt haben. Plötzlich wurde das dezentrale Wohnen, das Wohnen in entlegenen Gegenden absolut attraktiv. Konnte man ja auch machen, weil ja Produktion nicht mehr so wichtig war, weil es viel mehr um Information geht, weil es um Musik geht, also völlig andere Sachen. Man konnte also durchaus dezentral wohnen und man hat es gemacht, auch aus Sicherheitsgründen. Also das darf man einfach nicht unterschätzen. Diese städtischen Zentren sind massiv unter Druck gekommen. Dann kann man eben, weil wir jetzt hier im Hintermadelberg sind, auch noch sagen, also dieses Bauen mit diesen Elementen war natürlich dann, hat extrem gut eingehängt einfach. Ne? Also im Buch spreche ich dann von Containern. Das hat nur noch Bezug auf die englische Sprache, to contain, also es ist ja so nicht, man hat ja auch Waren verschickt über diese Metallcontainer, hat gar nichts mit dem zu tun, es ist ein flexibles Bauen, ein modulares Bauen, ein leicht zu zerlegendes und transportierendes Bauen, also und zusammen mit anderen Problemen, was wir dann unter Globalisierung und Ökologisierung machen. Es ist dieser zweite Schub gekommen, ein dritter industrielle Revolution. Wie können wir unabhängig werden von den Energien? Und das hat dazu geführt, was wir heute kennen, diese kleinen Boxen, absolut autark, verschiebbar, wie wir wollen, sensationell. Also ich finde immer, man darf auch diese aggressive Seite nicht einfach verübeln. Auch auf diese aggressiven, also auf diese Anschläge, auf Terroranschläge, hat man reagiert, hat man sehr sinnvoll reagiert und hat sich eigentlich sehr heilend, sage ich jetzt mal, auf unsere ganzen Gegenden ausgewirkt. Weil zum Beispiel die ganzen Dorfkerne sich ja entleert haben. Was hat das bedeutet? Man konnte Bausünden abbrechen, wieder neu aufbauen und hat genau das erreicht, was ja für den Tourismus so wichtig war, dass man zeigen konnte, wie haben die in bestimmten Epochen gelebt und man konnte natürliche Dörfer zeigen und mit diesen Dorfschauspielen und was wir alles gemacht haben und ja immer noch am Laufen sind, ergänzen. Also, so, Punkt. Eins, man hat große Schwierigkeiten gehabt, können wir im Detail in den Fragen darauf eingehen, was das waren, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber man hat also mal mit Aggression darauf reagiert, aber das andere war die Depression. Das war diese Schlafkrankheit. Und auch deshalb war ich jetzt noch einmal im Landesarchiv. Spannend fand ich jetzt eigentlich noch einmal. Es gab dann einen englischen Ausdruck, der hieß Burnout. Und in diesem Burnout ist es natürlich sehr viel aktiver angesprochen, was wir eigentlich meinen mit Schlafkrankheit. Also es hat eigentlich einen agierenden Teil. To burn something out. So hingehen und ausbrennen. Es ist also gar nicht mehr dieses, ich fühle mich ausgebrannt, sondern es ist eigentlich sehr aktiv. Hingehen, ausbrennen. Das bezieht sich also jetzt nicht mehr auf die eigene Person, sondern es ist eine politische, durchaus eine nach außen aggressive Methode im Kleid einer extrem großen Depression. Weil tatsächlich waren vermutlich die ersten Leute, die wirklich nicht mehr gemocht haben, die wirklich gesagt haben, oh, ich kann nicht mehr, da gehe ich nicht mehr hin, ich sehe keinen Sinn mehr. Und sie sind liegen geblieben. Und sie sind liegen geblieben, es ist gar nichts passiert. Es hat sehr gut funktioniert. Sie sind liegen geblieben, haben ihr Geld bekommen und haben gelernt, was sie machen wollen. Und sie haben viel stärker darauf schauen müssen, was kann ich tun? Was hat das alles mit mir zu tun? Weil diese Sinnfragen, und sie haben wieder gelernt, Sachen zu machen, die ihnen gut tun. Und bis dann, also eben diese Sachen, das war ja dann schon diese ersten Möglichkeiten über, die hatten dem Internet gesagt und so, Diskussionsforen, also das hat sich dann irgendwann gewandelt, weil man gesagt hat, ja, also ob ich jetzt zum Doktor gehe und sage, ich habe Burnout, der sieht ja nichts, er kann ja nichts messen. Ne? Es ist also, jetzt geht es nur noch darum, hast du den Mut, auch hinzugehen und zu sagen, mir geht die ganze Scheiße. So. Ja, also hallihallo. Das war schon eine Strategie, man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, also diese zwei Komponenten sind sehr wichtig. Eben, ich habe die Daten schon vorher gesagt, wir wissen im Moment alles noch gut bis 2031, eben wo diese Regionaladministration am Bodensee gekommen ist, was die Leute eigentlich befreit hat, sage ich mal, von Arbeiten übernehmen zu müssen, die eben für sie unerträglich sind. Und dann war es schick, islamische Zeitrechnung zu machen. Deshalb kennen wir das Datum 1410, das ist 2031. Aber durch diese ganzen Aufträge, die wir dann von China hatten, ist der chinesische Zeitplan reingekommen und wir selbst haben uns nicht mehr so um die Zeit gekümmert. Also es war nicht mehr wirklich wichtig zu sagen, oh, dann und dann treffe ich dich dort und dort, sondern es ist ganz anders gegangen. Also teilweise waren die Aufträge eben über den chinesischen Zeitplan vorgegeben und so. Und deshalb haben wir dann aufgehört, ich hätte es natürlich jetzt nachrechnen können im Landesarchiv, habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Abstand wir haben jetzt hier zu 2031, aber ja, also eben die Zeit ist einfach so nicht mehr wichtig. Ich glaube, das ist der Übergang zu 3 gewesen. Ist es noch okay? Also ja, die Frage ist natürlich eben, also ich glaube schon, die Zeit, also ich glaube, wenn man unsere heutige Zeit verstehen will, muss man die Zeit verstanden haben. Also ich glaube, das war einfach der Schlüsselpunkt. In der Moderne, war zum Beispiel das Bild der Welt extrem wichtig. Also die haben dann zum Beispiel gesagt, die Welt ist keine Scheibe, obwohl sie natürlich eine Scheibe ist, ist ja ganz klar. Also wenn wir da am Staubsaugen sind, am Kochen, am Acker pflügen, Entschuldigung, es ist immer eine Scheibe, warum soll sie was anderes sein? Es ist ein hügeliges Teil, so, ne? Aber selbstverständlich ist es eine Scheibe. Und warum es dann irgendwann wichtig wurde, dass es eine Kugel ist und dass sie dann auf den Mond geflogen sind, um das filmen zu können und sagen, haha, wir haben recht. Das muss man erklären, warum das wichtig ist. Und natürlich war sie dann eine Kugel. Huhu. Und später haben wir natürlich gesagt, ja nein, es ist natürlich, die Welt ist ja gar nicht so, wie sie ist, sondern wie wir uns darüber verständigen können. Das Bild ist dann gekommen, ja, die Welt ist ja eigentlich viel eher ein Gespräch. Ne? Also wie können wir uns darüber verstehen, wie entsteht Einigkeit darüber, wie sie denn sei. So, also deshalb ist dann das Bild so. Das Gleiche können wir machen mit dieser Zeit. Also die haben also unterschieden. Ne? Dann sagen sie, Vergangenheit, Zukunft. Nur, ich bin ja immer weg. Also ich, der ich hier bin, bin ja immer weg. Das ist ja, ich bin ja, das ist ja klar. Und dann haben sie, ah, aber du musst eben meditieren, wenn du dann am Morgen machst und so, dann bist du, boah, dann bist du, boah, und so, ne? Also, natürlich Blödsinn. Also es war ein unglaublicher Stress, diese, ich wollte es eigentlich vorlesen. Das habe ich im Buch, Seite 61. Die Zeit wurde als ein reißender Strom erfahren. Die Zeit raste auf die Menschen ein und riss alles, was nicht rostfrei war, in die Vermoderung. Es muss eine Zeit gewesen sein, in welcher die Menschen mit viel wertlosem Material gearbeitet haben. Wer am See sitzt, das ist eine Stelle, ich bin sehr gefreut, dass du die, ich bringe sie nochmal, darf man, oder? Ist okay. Wer am See sitzt, wer durch die Wälder streift und die Berge besteigt, käme ein solcher jemand auf die Idee, dass die Zeit rase und etwas mit sich reiße? Deutet nicht der Jahreskreis vielmehr an, dass was im Herbst stirbt, im Frühling zu neuem Leben erwacht? Ich habe gelesen und auf Videos gesehen, wie unsere Altvorderen in blechernen Kisten durch die Gegend gejagt sind. Doch allein schon die Form ihres Gefährts hat sie nach wenigen Monaten gelangweilt. Und so mussten sie es eintauschen. So muss es gewesen sein. Sie haben sich auf Dinge, auf Produkte und damit auf möglicherweise andere Dinge und andere Modelle, sie haben sich auf moderneres und noch modischeres konzentriert. Und auch die Natur war ihnen bloß ein Ding, welches sie modelliert, verändert, durchlöchert, missbraucht und ausgenutzt haben. Die Menschen zählten sich selbst nicht zur Natur. Sie hatten sich von ihr distanziert, sie studiert, sie reflektiert, sie haben sie ausgemessen, abgewogen, abgezählt und ausgezählt. Und je kühler die Natur analysiert wurde, umso herzloser konnte sie manipuliert werden. Das Gleiche taten die Menschen mit sich selbst. Auch Menschen waren bloß noch Dinge. Produkte von Designprozessen, Angebote, welche gekauft, gebraucht und entsorgt werden konnten. Es müssen ganz schreckliche Zeiten gewesen sein, auch bei uns am Bodensee. Also, das finde ich eigentlich lustig. Wenn man darüber nachdenkt, wie geht das mit der Zeit, wie geht das mit meinem Tag, komme ich zum vierten Zettel. Dann ist es doch so, dass ich am Morgen aufstehe, dass ich arbeite, dass ich müde werde, dass ich mich schlafen lege, dass ich träume, dass ich am nächsten Morgen wieder aufstehe. Und es ist eigentlich ein großer Kreislauf von ein paar Stunden Experimente machen und wieder abtauchen in das eigene, in den Traum. Und es ist eigentlich eine ganz langsame Tätigkeit, eine große Konzentriertheit, könnte man ja auch sagen, auf das eine. Und das führt mich dann natürlich zu dieser anderen Frage, was ist dieses Ich-Identity? Also für mich ein ganz großes Thema, selbstverständlich. Ich bin viele. Diese Wechsel sind nötig. Haben wir aber auch gelernt, bereits in der Moderne. Also dieses viele Sein ist auch gar nicht, ist an sich nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja ganz viele Teile in mir und ich möchte sie doch ausdrücken. Ich möchte doch auf keine Seiten deiner Stücke verzichten. Ich will beide haben, ich will alle haben und ich möchte sie, ja, so. Und dann noch schön arrangiert. Diese Melodie hinzukriegen. So, also darum geht's doch. Und dann einfach noch einmal zu merken, okay, ich selbst mit meinem Sein gehe also durch diesen Rhythmus des Tages, ist aber auch klar, dieses Ich, was ist dieses Ich? Dieses Ich ist etwas, wozu jemand du sagt. Also Ich ist ja nicht eine Bezeichnung von hier, bis hier. Ich meine, ich habe Format, das macht Sinn, das ist groß, das wächst auch immer, das ist wirklich gut. Okay. Also gut. Nein, was wollt ihr? Ich habe Probleme mit dem Gewicht, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt begonnen zu joggen, aber. Ich ist ein relationaler Begriff. Ich ist eine Beziehungsgeschichte. Ich bin mir selbst das größte Rätsel. Was du kannst mit mir sehr viel mehr machen. Du kannst mich schubladisieren, du hast mich schon lange begriffen, hast schon schubladisiert, nicht reingekommen, bin schon alles klar gewesen. Und jetzt geht's nur noch mal darum, kannst du mich noch einmal aus deiner Kiste rausnehmen, kann ich noch was anderes machen? So, aber grundsätzlich, ich ist das, wozu andere du sagen, ohne Gegenüber, kein Ich. Ich brauche sehr viel mehr Liebe, als es mir zusteht. Ich soll lesen, Seite 72. Es kommt besser, wenn ich lese. Oh, 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 oh. Uns geht es darum, jenen Ort zu finden, welcher einen aufzunehmen vermag. Ich weiß freilich auch, wer meine leibliche Mutter ist. Aber wessen Kind ich bin, wird mein Leben erst zeigen. Auch ich weiß, wer meine leibliche Schwester ist. Sie hat ihre Familie gefunden, so auch ich. So, also, weißt du, weil im Text habe ich ja dann diese Geschichten erzählt von den Kindern. Also eben, das ist heute natürlich völlig klar, einem jeden Mensch steht mit der Geburt ein Container zur Verfügung. Der ist auf Abruf, den kann man bestellen. Alle 5 Jahre gibt es den kostenlos umgezogen. Man kann häufiger umziehen, dann zahlt man selber. Alles kein Problem. Aber verstehst du, und dann hatte ich so den Eindruck, das macht so ein bisschen Eindruck, das ist so ein bisschen provokativ und oh, das Kind zieht weg von der Mama und das Ganze. Aber es geht eben gar nicht, ich wollte darauf reagieren, dass ich eigentlich noch einmal sagen wollte, das ist eben gerade der Punkt gewesen mit diesem ganz anderen Verständnis von der Zeit. Dieses Öffnen, noch einmal dieses Weitmachen der Gegenwart hat damit zu tun, dass ich an meinen Themen eben arbeiten kann mit den Leuten, die mich zu dem machen, was ich bin. Ne? Also dieses Relationale. Aber eben, also provokativer ist es im Text, okay. Darf ich zum Schluss kommen? Den möchte ich lesen. Und wer hat das Büchlein auch? Seite 79. Woran ich glaube. Professor Dr. Lu Huanlian, jene chinesische Ärztin, die sind vorgestellt im Text, das sind unsere Leute, die das unser Institut leiten hier am Bodensee für Winterfreiheit, ist eine von denen. Ah, ich sage es nicht, ich hätte nur weiterlesen müssen. Welche 3 Jahre das Institut am Bodensee von Winterfreiheit geleitet hatte, war weise und wissend in der Lage, die Interpretationen der historischen Kommissionen zu erläutern. Ein Satz, welchen sie mir einmal in einem kurzen persönlichen Gespräch im Rahmen meiner Forschungsarbeiten gesagt hat, lautete: Nur wer wieder aufstehen will, muss sich schlafen legen. Wenn du nicht mehr aufstehen willst, musst du nicht schlafen gehen, dann kannst du gleich springen. Oder so etwas. All jenen, welchen es um Glauben, Hoffnung und Liebe, um Gleichheit, Freiheit und Geschwisterlichkeit, um Freiheit und Verantwortung, um Nachhaltigkeit, um Fürsorglichkeit und Gerechtigkeit, um Akzeptanz und Konfrontation oder wie auch immer die höchsten Werte benannt sein mögen, ging. Sie nutzten die Chance, große Müdigkeit zuzulassen. Wer müde ist, muss nichts mehr tun, muss sich nicht mehr einlassen, kann loslassen, lässt geschehen. Und in der Masse wirkt es wirkungsvoll aus. Diese ohnmächtige Aktion machte die Mächtigsten machtlos. Seit Europa kein globales Machtzentrum mehr ist, können wir leben, wovon unsere Altvorderen mit ihrem Projekt vom ewigen Frieden nur geträumt haben. Wir haben geschlafen, wir konnten aufstehen, wir leben Europa und beten mit wachen Sinnen. Also wenn jetzt jemand das Büchlein hat und mitlesen will, das würde mich hier riesig freuen. Seite 80, der Schluss. Wie in der Kirche, ist ein Glaubensbekenntnis. Ja, okay. Also. Ich glaube an das sowohl als auch. Ich glaube an die Quadrität der Komplementarität. Ich glaube an einen psychischen Schaum, in welchem mein Ich Teil davon ist. So fühle ich mich getragen von einer wogenden Sphäre, als eine blubbernde, provisorische Blase erahne ich mein Selbst. In mir sammelt und verliert sich Ewiges. Ein stetes Platzen und neu sich verbinden kennzeichnet mein Sein. Ich glaube an das Konkrete und das Vage, an die Präzision und das Diffuse, an den singulären Standpunkt und den andauernden Prozess. Ich glaube an die stete Umformung von Information, an die unendliche Ausdehnung der Gegenwart. Nein, ich glaube nicht an das Glück. Nein, das Leben hat keinen Sinn. Indem ich bin und ich mich durch die verbindliche Gemeinschaft mit anderen, in anderen, glücklich realisiere, verleihe ich meinem absurden Leben Sinn. Ich danke.